Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Laura Kingston. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und ich hoffe, dass Sie gut ausgeruht sind. Denn wir werden uns körperlich betätigen und zwar in der spanischen Stadt Girona, dem absoluten Mekka für Radsportler. Etwas gemächlicher werden wir durch die Pariser Geschichte geführt. Und dann nach einer kurzen Nachrichtenpause können wir uns komplett zurücklehnen beim musikalischen Stadtrundgang durch Düsseldorf. Und ich verrate Ihnen jetzt schon mal, von der Musik in Düsseldorf war sogar David Bowie angetan. Austern schlürfen können wir danach, aber nicht im Luxusrestaurant, sondern ganz bodenständig auf einer normannischen Insel. Zum Schluss geht's nach Flandern, eher gesagt in die Kunstszene Flanderns. Und mit belgischer Musik beginnen wir auch den Sonntagsspaziergang. Das hier ist Stromae mit Merci. Wenn ich Sie jetzt frage, ob Sie schon einmal in Barcelona waren, dann würden viele von Ihnen bestimmt mit Ja antworten. Ich selbst war leider im strömenden Regen, muss ich zugeben, auch schon da. Aber waren Sie schon mal 90 Kilometer nördlich davon, in Girona? Die Frage beantworten Sie vermutlich nur mit Ja, wenn Sie passioniert gerne Radfahren. Denn Girona ist das Radsportmekka in Europa. Hier trainieren Profisportler neben Hobbyfahrern. Und selbst der deutsche Triathlet Jan Frodeno liebt es hier so sehr, dass er ein Café in Girona eröffnet hat. Warum Kaffee und Radfahren zusammengehören und warum die Einwohner nicht nur froh sind über die ganzen Radtouris, das hat Katrin Kalke herausgefunden.
Fragt man Besucher von Girona, wo es den besten Kaffee der Stadt gibt, lautet die Antwort meistens im La Fabrica. Das kleine Café liegt etwas versteckt in einer Seitengasse der Altstadt. Am Eingang führt eine historische Treppe vorbei. Mittags können die Gäste dort auf schmalen Kissen sitzen und mit einem Café Sol, einem Espresso in der Hand, beobachten, wer ein- und ausgeht. Besitzerin Amber Meyer stammt aus Kanada und ist morgens immer als Erste da. Schneidet am Tresen frischen Schokoladenkuchen.
My husband and I moved over here 16 years ago.
Mein Mann und ich zogen vor 16 Jahren hierher. Er war Radprofi, also gingen wir nach Girona, weil sein Team hier seinen Sitz hatte. Da gab es hier keine Cafés. Wir erkannten die Marktlücke und dachten, okay, wir und noch ein paar andere Leute lieben Kaffee und gesunde Sachen zu essen, also machten wir auf.
Früher war in dem fensterlosen Gewölbekeller eine Tischlerei. Heute baumeln ausgediente Rennräder an der Wand, neben Schwarz-Weiß-Fotos von Radrennfahrern. Auch von Ambers Ehemann Christian.
Die Beziehung zwischen Kaffee und Radsport ist, als Radfahrer brauchst du einen Platz zum Starten und Ankommen. Du hast einen harten Trainingstag vor dir auf dem Rad, willst nochmal Freunde treffen. Du brauchst einen Punkt, der perfekt dafür ist. Das ist wie die Kirsche obendrauf.
Girona hat sich zum Fahrrad-Epizentrum Europas entwickelt. Sogar ungeachtet der Corona-Pandemie, heißt es vom Tourismusverband der Region, etwa 200 Radprofis leben derzeit in der Stadt. Viele haben sich in der Fotoecke in Ambers Café verewigt.
Jeder einzelne beliebte Fahrer, den du dir vorstellen kannst, war hier. Und es ist lustig. Wir haben da ein Schild: Bitte stör den Radfahrer nicht in seinem natürlichen Lebensraum. Also wenn jemand kommt und fragt, oh, darf ich ein Foto machen, sage ich, lass ihn mal seinen Kaffee in Ruhe trinken.
Ambers Mann Christian hat sich vor 8 Jahren mit Anfang 30 zur Ruhe gesetzt. Er reise jetzt durch die Welt, um die besten Kaffeebohnen zu finden, erzählt Amber. In Nicaragua unterstützten sie eine Farm, auf der nur Kriegswitwen arbeiten. Im La Fabrica gibt es zum Espresso oder Cortado mit etwas Milch katalanischen Kuchen. Ambers Nachbarin Flor backt ihn. Beliebt auch ihr Avocado-Brot, garniert mit pinkfarbener Kresse.
This is my dream that's come true. And when we opened, my goal was just to break even.
Das ist mein Traum, der hier wahr geworden ist. Als wir öffneten, wollte ich nur meine Kosten decken. Ich habe so lange Christian unterstützt und seine Karriere, dass ich dachte, okay, ich möchte was für mich tun. Ich muss kein Geld verdienen.
I don't need to make money.
Es müssen nur genug Leute kommen, dass ich tun kann, was ich liebe und die Rechnung bezahlen kann. Jetzt haben wir so viel zu tun, aber es ist wunderbar.
My heart and soul goes into this place.
Mein Herz und meine Seele fließen in diesen Ort. Ich bin so glücklich. Wenn du tust, was du liebst, ist das einfach nur Spaß.
Für Radsportler und Triathleten, die Kaffee mögen, ist Girona geradezu ein Paradies. Die Stadt ist nicht groß, hat knapp 100.000 Einwohner. Mit dem Auto vom Flughafen Barcelona in 1 Stunde zu erreichen. Der Schnellzug braucht nur 39 Minuten. An fast jeder Ecke gibt es ein Kaffee. Der Cappuccino kostet meist weniger als 3 Euro. Fast alle sind gut besucht. Manche haben nebenan eine Werkstatt mit Fahrrädern zum Kaufen und Ausleihen. In Girona ist sogar im Januar kurze Hosenwetter. Die verkauft Totti in seinem Laden.
Ich bin aus Girona, lebe mein ganzes Leben lang schon hier. Vor 15 Jahren etwa, da kamen die Amerikaner nach Girona, Lance Armstrong oder George Incapi. Sie mochten die Stadt, die Straßen und das Wetter. Und dann haben die Leute aus Girona und von außerhalb das Geschäft mit dem Radtourismus erkannt. Sind mit den Touristen dieselben Straßen gefahren wie die Jungs, die für die Tour de France trainieren.
Then after that, Jan Frodeno.
Und dann kam Jan Frodeno, der deutsche Triathlet. Er war 5, 6 Jahre hier, hatte ein Haus, ein Café und ein Hostel. Ihm gefiel die Kultur, das Katalanische, er spricht ja die Sprache.
He likes the culture, Girona culture, talk Catalan.
Und die Leute aus Girona, ja, die mögen ihn.
People from the city.
Tottis Laden ist in der Altstadt. Laufschuhe, Brillen, Wanderstöcke, Schlafsäcke. Er hat alles für Outdoor-Spezialisten. In dieser Woche sind besonders viele Radsportler in der Stadt. Sie nehmen am Gravel-Rennen teil. Ein Mix aus Rennrad- und Mountainbike-Fahren. Meist auf unbefestigten Wegen. Die Route suchen sich die Fahrer per GPS. Viele Radfahrer tummeln sich morgens und am späten Nachmittag vor dem Café ganz am Ende der Straße. An einer Kreuzung im La Comuna. Schlichtes Design. An den Tischen trinken junge Männer in Sportsachen Espresso. Ihre Sonnenbrillen haben sie lässig in den Radhelm gesteckt.
Hallo. Gratuliere, hey. Vollstock zu den letzten Rennen.
Danke. Mega.
Caroline Schiff aus Bremen ist gerade angekommen. Sie parkt ihr Rad, ihr Gravelbike, draußen an einer kleinen Mauer, wartet auf ihre Bestellung.
Girona ist einfach perfekt zum Radfahren, vor allem aber auch zum Graveln, wie ich finde. Weil es verbindet die super schöne Stadt mit der ganzen Infrastruktur, mit total tollen Cafés und ja, vielen Fahrradenthusiasten mit super schöner Umgebung und wunderschöner Landschaft und normalerweise perfektem Wetter.
Auch Caroline liebt es, vor dem Training noch einen Kaffee zu trinken.
Naja, Koffein ist ja erstmal ein Booster. Also wenn man irgendwie schon 200 Kilometer in den Beinen hat und nochmal einen Espresso trinkt, dann geht es nochmal ganz gut für die nächsten 100. Ich glaube, das ist eigentlich so der Grundstein der Beziehung. Und dann ist es einfach Genuss. Ja, das ist dieses Zusammenkommen beim Kaffee, wenn man in einer Gruppe fährt. Es ist so ein Zusammenspiel. Es macht einfach das Ganze nochmal geselliger, schöner.
Caroline Schiff ist die beste deutsche Gravelfahrerin und Profi. Sie will am nächsten Tag bei dem großen Rennen starten. 200 Kilometer nonstop über Schotter, durch Flüsse. In ihrem Team fährt auch der Kaffeebesitzer. Der dreimalige Ironman Hawaii-Gewinner, Triathlet Jan Frodeno, hat auch das Graveln für sich entdeckt.
Ist mein erstes Gravel-Rennen, ja. Wobei es steht ja auf der Website, es ist kein Rennen, es ist ein Teilnehmer-Event. So nehme ich das auch eher. Ich fahre hier mit, weil ich hier mal gewohnt habe und viele Leute kenne und mich freue. Aber ich werde sicherlich nicht in den ersten 10 oder wahrscheinlich auch ersten 100 zu finden sein.
Frodeno wohnt mit seiner Familie inzwischen im 2,5 Stunden entfernten Andorra. Das Café mit Hostel hat er mit seiner Frau Emma in Girona vor ein paar Jahren eröffnet. Es trägt ihre Handschrift. Gesundes Essen, Bananenbrot, Kaffee aus hauseigenen Bohnen, Snacks und alles, was ambitionierte Sportler sonst noch gebrauchen können. Riegel und Gels fürs Training, sogar Radtrikots.
Ja, es gehört ja irgendwie so ein bisschen so Lebenskultur, Stil. Ich weiß nicht, Radfahren ist ja auch so ein bisschen, hat die italienischen Wurzeln. Und das gehört vielleicht einfach zum Lebensstil dazu.
Managerin im La Comuna ist Irene. Sie brüht Kaffee an der Siebträgermaschine oder bringt den Gästen Erdnuss-Pancakes, sammelt Gläser ein, rückt Stühle wieder zurecht.
I think that the coffee explodes completely.
Diese Woche explodiert das Café förmlich. Ich habe unseren Angestellten gesagt, ihr müsst mit dem Herzen arbeiten.
Because it's about passion.
Das hat was mit Leidenschaft zu tun, weil alle Leute zu La Comuna kommen wollen. Wir haben jeden Tag 9 Stunden geöffnet. Für uns heißt das Vollgas die ganze Zeit.
So it's just full gas all the time.
3000 Tassen Kaffee brühen sie allein in dieser Woche. Da müssten sie auch schauen, dass sich die Nachbarn nicht von den vielen Radlern vor dem Kaffee gestört fühlen, sagt Irene. Es gäbe öfter Radrennen in der Gegend, aber dieses im Mai, das sei das Verrückteste. Mit 5000 Teilnehmern, 100 mal so vielen wie bei der ersten Auflage vor 5 Jahren.
Only box one, box two here.
Am nächsten Morgen beim Start auf einer Wiese am Stadtrand. Caroline Schiff und ihr Freund Vladi warten mit ihren Rädern im Getümmel, dass es losgeht.
Das ist halt nasser als letztes Jahr, ein bisschen mehr Höhenmeter. Ich schätze mal, dass so immer zwischen 7:15, 7:30 so in dem Bereich wird das sein. Caro meint, sie hat ganz gut geschlafen.
Eine Stunde später öffnen in Girona die Geschäfte. Auch der Fahrradladen von Eduardo. Der ist ganz neu, edles Design. 2 Briten haben sich gerade schnittige Rennräder ausgeliehen und deuten auf die Schaufenster. In roter Farbe steht da Go Home, geh heim und Pro Turisme de Masse, genug mit Massentourismus. Die Graffitis sind ganz frisch. Eduardo atmet tief durch.
Es ist nicht so, dass ich es nicht sauber machen will, aber es ist Sache der Stadt. Wir zahlen Steuern. Einige Leute hier dürfen tun und lassen, was sie wollen. Doch so ein Vandalismus ist nicht gut. Dreckige Fenster, das ist keine Art, sich mitzuteilen. Das geht gegen uns. Wir verkaufen doch nur Fahrräder, wir bewegen etwas. Das ist alles nicht gut. Keine Visitenkarte für die Stadt.
This is not a visit card for the city.
Eduardo lebt von den Fahrradtouristen. In Girona verleiht und verkauft er auch die neuesten Gravel-Bikes mit den breiteren Reifen, wäscht und repariert sie. Und natürlich bekommen seine Kunden auch frischen Kaffee.
The US and the north of Europe.
Die kommen aus den USA, Nordeuropa oder aus Deutschland. Sie haben online gebucht. Ein komplettes Rad mit Helm und GPS kostet am Tag zwischen 75 und 95 Euro.
Between 75 till 95 per day.
Jedes Jahr kommen mehr Touristen nach Girona. 2023 sogar erstmals mehr als 200.000. Viele wegen der Kulturdenkmäler, heißt das aus dem Tourismusbüro der Stadt. Und weil die internationale Presse ausführlich über eines der besten Restaurants der Welt in Girona berichtet. Die genaue Zahl der Radtouristen sei nicht bekannt, nur dass sie in der Regel länger als eine Woche bleiben. Und vor allem aus Übersee einflögen, den USA, Australien. Eduardo glaubt, den Grund zu kennen.
Das Gute an Girona ist, dass die Menschen die Fahrradfahrer respektieren. Das melden sie uns zurück, dass sie sich sicher fühlen. Die Autos respektieren sie.
Die Frage ist nur, wie lange noch? Ähnliche Aktionen mit touristenfeindlichen Graffiti gibt es in Spanien mit seinen 85 Millionen internationalen Touristen allein im Vorjahr häufiger. Nicht nur in Hotspots wie Mallorca oder auf den Kanaren. Emba Meyer sagt, Girona könne ein Problem bekommen.
Gestern bin ich in Streit geraten. Ich war da, als sie Farbe gesprüht haben. Ich war so ärgerlich und sagte, das ist eure Stadt, die ihr zerstört. Wir wollen aber auch nicht, dass Girona so wird wie Venedig, so touristisch, dass du nichts mehr genießen kannst. Die Stadt muss eine Balance finden und auch einheimische Kultur und Erbe respektieren. Und zugleich Touristen und Radtouristen. Du brauchst eine Balance, sonst wird Girona ein Ort nur für Touristen.
Girona to just be this place where it's everything catered
to tourists and in my humble opinion.
Nach meiner bescheidenen Meinung gibt es momentan zu viele Bike-Shops und zu viele Fahrradcafés, zu viele Leute, die exakt das Gleiche tun.
Die Politik tue zu wenig. Auch Totti hatte Graffitis auf seinen Schaufenstern.
Das ging los mit den vielen Touristen-Apartments. Die alten Häuser hier wurden aufgekauft und Ferienwohnungen reingesetzt.
Die Gemeinde reguliere das inzwischen. Manche Leute würden aber gern weiter in den alten verfallenen Häusern wohnen wollen, zu Preisen wie vor 15 Jahren. Das gehe aber nicht mehr. Gegen Mittag sind die ersten Gravelbiker im Ziel. Alex, ein junger Mann aus dem Chiemgau, hat das Gesicht voll mit Dreckspritzern. Die Farbe seines Rades kaum noch zu erkennen.
Super schön, hat Spaß gemacht, ja. Kurs total unterschätzt. Es muss eine Leidenschaft sein, ja, wenn es Spaß macht. Dann. Wir haben uns dreimal verfahren in unserer Gruppe. Ja, dreimal falsch abgebogen, dann kurz umgedreht, wieder zurück auf die Strecke. So ein richtiges Abenteuer, ja. Es ist auch zum Teil sehr gefährlich. Es sind große Schlammlöcher, reißende Flüsse zu durchqueren. Richtig große Schlammlöcher, das ist dann wie Seife und jeder will schnell sein. Der Spaß stand im Vordergrund.
Auch Caroline Schiff aus Bremen ist im Ziel, happy wie im Vorjahr.
Ich habe gewonnen, insofern mega Tag, alles gut. Bestes Team, was ich hinter mir habe, die sind natürlich genauso an dem Sieg beteiligt. War eigentlich nie irgendeine Minute, in der man sich mal ausruhen konnte. Man muss sich den ganzen Tag konzentrieren. Also es sind nicht nur die Beine, es ist auch der Kopf.
Sie will erst mal etwas trinken, sich dann gründlich den Matsch vom Körper waschen und abends irgendwo in der Stadt Fußball gucken mit Vladi. Das Topspiel der spanischen Liga, FC Girona gegen den FC Barcelona. Ein wichtiges Match, sagt Eduardo vom Fahrradladen.
Ich mag dieses Team, das aus dem Nichts kam und uns so stolz macht. Niemand hätte erwartet, dass sie um Platz 2 oder 3 in der Liga spielen. Das sind keine Stars.
Girona! Girona ha guagnat! Gol, gol, gol!
Girona hat die Partie mit 4-2 gewonnen und sich für die Champions League qualifiziert. Das dürfte im nächsten Jahr noch mehr Touristen in die Stadt locken. Zum Fußball und nicht nur zum Radfahren und Kaffee trinken. Girona, Girona,
Girona, Girona. Katrin Kalke hat sich in der katalonischen Fahrradstadt Girona umgeschaut. Und wir hören jetzt ein katalonisches Volkslied. Erfindung von Paris. So heißt ein Buch von Eric Hazan und das ist ein Klassiker der Paris-Literatur. Darin beschreibt Hazan die Zeiten, in der der berühmte Montmartre noch ein armes Dorf war und erzählt von finsteren Kapiteln der Pariser Geschichte während der Nazi-Besetzung. Mein Kollege Peter Meisenberg konnte Eric Hazan treffen und die Geschichte von Paris lebendig miterleben.
Wer heute in der endlosen Warteschlange vor dem Pariser Centre Pompidou steht, wird sich kaum vorstellen können, wie es hier vor dessen Errichtung vor 50 Jahren einmal aussah. Sie oder er stände auf einem zu den berühmt-berüchtigten Hallen gehörenden LKW-Parkplatz. Erst nach deren umstrittenen Abriss 1969 wurde Platz für den futuristischen Renzo Piano-Bau und den dazugehörenden Brunnen von Jean Tanguy und Niki de Saint-Phalle.
Il faut de l'imagination. Si on regarde vraiment les choses telles qu'elles sont, en dehors des grands monuments genre Notre-Dame, en dehors de ces monuments qui sont tous des églises, du vieux Paris, il reste pas grand-chose. Il faut des lectures et de l'imagination.
Man braucht Imagination, sagt Eric Azan, denn vom alten Paris ist abgesehen von den gotischen Kathedralen kaum etwas übrig geblieben. Eric Azan ist 85 Jahre alt. Bis zu seiner Pensionierung hat er in Paris als Herzchirurg gearbeitet. Danach gründete er einen Verlag und schrieb Bücher. Bücher über seine Spaziergänge durch Paris. Denn seine Leidenschaft ist das Umherwandern in dieser Stadt, in der er geboren wurde und die er liebt. Ihre Geschichte, die ihn am meisten interessiert, hat er nie studiert, er hat nur viel gelesen. Zu einer umfassenden Recherche hatte er als Arzt keine Zeit.
Mais ça m'a aidé à connaître la ville parce que il y a quelque chose en France qui s'appelle l'internat et quand on est interne.
Aber was ihm bei der Erkundung von Paris half, erzählt Eric Azan, war die französische Facharztausbildung, das Internat. Dazu gehört, dass man in 8 verschiedenen Krankenhäusern ausgebildet wird, die man alle 6 Monate wechseln muss. Seine Krankenhäuser lagen in 8 verschiedenen Pariser Stadtteilen und durch die ist er gelaufen, ist in Vierteln und Straßen herumgekommen, wie beispielsweise die um die Place Gambetta, in die sich in seiner Jugend außer den Bewohnern sonst niemand verirrte oder überhaupt hintraute. So begann er, auf den Spuren der Pariser Stadtgeschichte durch die Stadt zu laufen und Material für seine Bücher zu sammeln.
M'a beaucoup marqué parce que j'allais dans des coins où personne n'allait.
Heute fühlt sich Eric Azan zu alt und zu schwach für lange Spaziergänge. Also wandert er in seiner Imagination durch die Stadt.
Par exemple, si on remonte de la Seine vers le Centre Pompidou, eh bien, il faut savoir qu'on passe, on marche sur les traces d'une grande insurrection républicaine.
Wenn man von der Seine zum Centre Pompidou hochsteigt, sagt Eric Azan, muss man sich vorstellen, dass man hier auf den Spuren des großen republikanischen Aufstandes vom Juni 1832 wandelt. Und steht man schließlich auf der ehemaligen Straße Saint-Merry vorm Tanguy und Saint-Phalle-Brunnen, sollte man wissen, dass damals hier Barrikaden standen. Nichts erinnert heute daran. Nichts ist übrig geblieben.
Rien. C'est vraiment une promenade imaginaire. Pour chercher les traces révolutionnaires dans Paris, c'est une promenade imaginaire.
Ein Spaziergang auf den Spuren des revolutionären Paris ist zwangsläufig ein imaginärer Spaziergang, weil es nichts mehr davon gibt. Man muss die Vergangenheit kennen, sich alles vorstellen. Der letzte Schuss des großen proletarischen Aufstandes im Juni 1848 fiel zum Beispiel auf dem Gelände des Hôpital Lariboisière.
Lariboisière, c'est pas loin de Barbès. Hein. Quand on prend la ligne de métro aérien numéro 2 qui passe la chapelle Barbès en vert.
Lariboisière liegt nicht weit von Barbès und wenn man in der Metro Nummer 2 sitzt, kann man von oben hinunter in den Hof des Krankenhauses sehen. Und jedes Mal, wenn ich da entlang fahre, denke ich daran, dass man dort unten die letzten Aufständischen erschoss, während das Hospital noch gebaut wurde.
Donc il ne reste rien. Il faut juste savoir que c'était un endroit capital de la Révolution française.
Man muss wissen, dass dies die Hauptstadt der französischen Revolution war. Geblieben ist davon nichts.
La place du marché Saint-Honoré, je sais pas si tu vois, elle est pas loin du Palais Royal. C'est une place qui est assez grande.
Die Place du Marché Saint-Honoré, nicht weit vom Palais Royal, ist ein großer Platz. Er müsste eigentlich Place Robespierre oder Place Jacobin heißen, denn hier war das Hauptquartier der Jakobiner, der treibenden Kraft der großen Revolution. Als mit dem Thermidor die Reaktion siegte, wurde es zerstört.
La réaction a triomphé au moment de Thermidor. Ils ont détruit. Thermidor a détruit le club des Jacobins.
Tatsächlich wurde die Place du Marché Saint-Honoré im Jahr 1946 in Place Robespierre umbenannt. Schon 1950 machte man das aber wieder rückgängig. Wie überall sind auch hier die Spuren des revolutionären Paris gründlich verwischt. Heute überwölbt den Platz eine riesige Glaskonstruktion. Die Läden und Büros in der durch sie hindurchführenden Passage stehen leer. Sie ist jetzt ein Treffpunkt von Straßenmusikanten.
On peut dire ça. On peut dire que l'architecture parisienne reflète la lutte des classes.
Man kann sagen, die Pariser Stadtarchitektur widerspiegelt die Klassenkämpfe in dieser Stadt. Allerdings meist die der Reaktion. Insofern kann man im Sinne von Eric Azans großem Buch hinzufügen, ist Paris tatsächlich eine Erfindung. Etwa die der großen, die Innenstadt umfassenden Boulevards. Eine der damit verbundenen Absichten ihres Schöpfers, des Stadtplaners Georges-Eugène Haussmann, war es, effektiver gegen Aufständische vorzugehen.
Quand tu es Place de la République, il y a deux grands bâtiments, à droite des centres commerciaux et un hôtel, et à gauche, Caserne de la Garde Républicaine.
An der Place de la République steht heute noch eine Kaserne. Von dort konnten die Artillerie und die Kavallerie der republikanischen Garde geradewegs bis hinunter zur Bastille. Haussmann hatte nämlich den Kanal Saint-Martin über seine ganze Länge hinweg überdecken lassen. Ansonsten wäre es sehr schwer gewesen, die Aufständischen im Gewirr der kleinen Straße zu bekämpfen.
La Commune, oui. De la Commune, oui, la Commune est plus récente. Elle est un siècle plus près de nous. Et il reste, oui, le mur des Fédérés.
Der Aufstand der Kommunarden von 1871 ist etwas anderes, sagt Eric Azan. Von ihm spürt man noch etwas, weil er gerade etwas mehr als ein Jahrhundert zurückliegt. Auf dem Friedhof Père Lachaise gibt es noch die Mauer der Föderierten, die Mauer, an der die letzten Aufständischen erschossen wurde. Es ist aber nicht mehr die gleiche Mauer und ansonsten erinnert auch an die Commune heute nichts mehr. Alle Spuren sind getilgt.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guérossignol et merle moqueur seront tous en fête.
Doch offenbar nicht ganz aus der Erinnerung der Pariser. Das Denkmal für die Kommunarden und das Grab von Yves Montand, dem populärsten Interpreten ihres Liedes Le Temps de Cerise, sind nicht weit voneinander entfernt. An beiden liegt jeden Tag aufs Neue ein Berg frischer Blumen.
Le Temps de Cerise sifflera bien mieux. Le merle moqueur.
Mein Kollege Peter Meisenberg war mit dem Schriftsteller Eric Azan in Paris unterwegs. Und zwar schon vor einigen Jahren. Sie haben es vielleicht auch mitbekommen, wenn Sie Eric Azan-Fan sind. Inzwischen ist der Autor 87 Jahre alt. Aber spannend bleiben seine Erzählungen ja auch heute. Gleich nach den Nachrichten reisen wir nochmal in die Vergangenheit. Und zwar die musikalische der Stadt Düsseldorf. Bleiben Sie auf jeden Fall dran.
Oh,
Immer noch mit mir, ich bin Laura Kingston. Und auch wenn das nicht ganz meine Zeit ist, ist David Bowie schon in meiner Kindheit und Jugend ein großes Idol für mich gewesen. Und der führt uns auch zum nächsten Thema hin, Düsseldorfs musikalische Geschichte. Düsseldorf ist mehr als Shopping auf der Kö, Altbier und der Medienhafen. Hier ist nämlich Musikgeschichte entstanden. Düsseldorfer Bands wie Kraftwerk oder Neu haben internationale Größen wie David Bowie, den wir eben gehört haben, oder Brian Eno geprägt. Mein Kollege Murat Kuyunju ist in die musikalische Geschichte der Stadt eingetaucht und nimmt uns mit auf eine besondere Stadtführung.
Wir dürfen euch heute durch die Stadt führen auf unserer Tour The Sound of Düsseldorf.
Rund 10 Teilnehmer haben sich vor dem sogenannten Drei-Scheiben-Haus im Zentrum der Stadt um die beiden Guides Dr. Michael Wenzel und Sven-André Dreyer versammelt. Das Gebäude wurde 1960 fertig gebaut und steht mit seiner zeitlosen Stahlkonstruktion für das moderne Nachkriegsdeutschland.
Ich habe einen ganz ausladenden Plattenschrank und in diesem Plattenschrank steht seit ungefähr 30 Jahren diese Platte. Das ist eine Platte von La Düsseldorf aus dem Jahre 1976. Dann habe ich vor 2-3 Jahren diese Platte umgedreht, wie ich das immer so mache, wenn man, ihr kennt das, Musik hört und auf dem Boden sitzt und Kopfhörer anhat und findet dieses Foto. Und damit erklärt sich der Startpunkt dieser Tour. La Düsseldorf hat die Rückseite ihres Covers genau hier aufgenommen. Hier stehen die Brüder Dinger, Klaus und Thomas, mit Hans Lampe. So sahen die Herren damals aus. Und deswegen startet unsere Tour hier.
Die beiden Guides haben einen Soundblaster dabei und spielen hier am Dreischeibenhaus und auch später an den anderen Stationen ihrer Tour die entsprechende Musik zu ihren Vorträgen. Die Band La Düsseldorf stand mit ihrer Musik in den 70er Jahren für einen Umbruch.
Ich gebe euch noch mal ganz kurz ein Beispiel, was 1976 in der deutschen Hitparade war. Wir hatten Ein Bett im Kornfeld und wir hatten Die kleine Kneipe in unserer Straße von Peter Alexander. Also auch das muss man einmal ganz kurz festhalten, um zu verstehen, dass diese Musik, die hier aus Düsseldorf kam, eigentlich unglaublich, eigentlich unerhört war zu diesem Zeitpunkt. Und tatsächlich gab es Leute, die hierher geschaut haben. Unter anderem war das David Bowie. David Bowie nannte die Musik von La Düsseldorf und Neu The Sound of the 80s. Und ihr erinnert euch, wir bewegen uns im Jahre 1976. Also David Bowie war davon mehr als angetan und hat immer wieder den Kontakt auch zu diesen Jungs hier aus Düsseldorf gesucht.
Das aber vergeblich. In Düsseldorf wollte man zu jener Zeit sein eigenes Ding machen. Die Gruppe läuft weiter über den belebten Schadowplatz und erfährt einiges über einen Plattenladen, der hier in den 70er Jahren ansässig war und Rock On hieß. Hier soll es die neuesten Punkplatten aus Großbritannien gegeben haben, erzählen Sven und Michael.
Die Plattenladenbesitzer haben sich vorgenommen, den Punkgedanken in Düsseldorf so ein bisschen zu leben. Das heißt, do it yourself, das war der Gedanke, sich loszulösen von großen Labels. Bands wie Pink Floyd und Supertramp und so weiter, die waren alle schon bei Major-Labels unter Vertrag. Und da floss richtig Geld. Der Punk-Gedanke hieß aber, wir nehmen alleine auf, wir produzieren alleine die Platte. Das heißt, wir machen alleine ein Foto für das Cover und so weiter und so weiter. Es gab eine Band, die aus Schülern bestand und haben sich tatsächlich dann hier im Laden einen Proberaum nehmen dürfen. Im Keller durfte die Band Mail proben. Der Kopf dieser Gruppe heißt Jürgen Engler. Und Jürgen Engler hat sich tatsächlich sehr inspirieren lassen durch die Punkmusik aus Großbritannien. Das war die erste deutsche Punkplatte, die jemals veröffentlicht wurde. Die singen Deutsch. Auch das ist unerhört.
Das Stück, das hat keine 2 Minuten. Ja? Das ist alles total komprimiert. Da ist die ganze Energie auf ganz wenige Beats komprimiert. Und das gab es vorher auch nicht. Das ist wirklich Punk.
An Passanten vorbei, die mit ihren Einkaufstüten auf dem Platz schlendern, läuft die Gruppe zum Anfang der Königsallee und bleibt neben den beiden Stadtführern stehen.
Wenn ihr in die Richtung schaut, dann seht ihr Mode, schöne Menschen, teure Autos. Das ist das, was Düsseldorf so ein bisschen ausmacht. Ihr habt gehört, es ist Kraftwerk. Ihr spitzt jetzt bitte einmal die Ohren. Es geht jetzt um ein essentielles Wort, das im Text vorkommt. Achtung, hört zu.
Korrekt.
Sie trinkt in Nachtclubs immer Sekt. Korrekt. Wir befinden uns im Jahre 1978. Warum hier? Es geht um das Modell. Und wo findet man Modelle, schöne Frauen, mehr als hier auf der Königsallee, Michael?
Was man nicht vergessen darf, ist, dass hier in Düsseldorf auch Nachtclubs waren, ne? Wo man getanzt hat, wo man Musik gehört hat. Und die Kö ist bekannt dafür. Hier gab es das Malesch und dort gingen zum Beispiel die Menschmaschinen von Kraftwerk ein und aus. Das Wort korrekt hat tatsächlich ein Kellner gesagt, bei dem die Sekt bestellt haben. Und die fanden die Stimme so markant, dass sie gesagt haben, ey, das muss auf die Platte drauf.
Bei dieser Stadtführung wird deutlich, dass Düsseldorfer Musiker auch im Alltag der Stadtbewohner in der Öffentlichkeit präsent sind, wie beispielsweise im U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee. Unten an den Rolltreppen angekommen, schaut die Gruppe nach oben. An der Decke hängt ein unförmiges Gebilde herunter.
Da oben hängt die Installation und das, was viele Umsteigende für eine reine Skulptur halten, ist tatsächlich Teil dieser Soundinstallation. Ihr hört es im Hintergrund schon. Die Installation reagiert auf euch als Körper im Raum. Das ist die Installation von Kurt Dahlke. Wir werden Kurt Dahlke heute noch einige Male hören, den Namen hören. Wir werden ihm immer wieder begegnen, weil Kurt Dahlke tatsächlich essentiell ist für die Düsseldorfer Musikszene.
Kurt Dahlke war nicht nur Gründungsmitglied der Band Deutsch-Amerikanische Freundschaft, er ist auch Mitglied bei den Bands Fehlfarben oder Der Plan. Ende der 70er Jahre gründet er zusammen mit 2 weiteren befreundeten Künstlern den Musikverlag Atatak, der namhafte Gruppen und Künstler wie Andreas Dorau oder Element of Crime entdeckt.
Atatak, diese 3 Leute aus 2 Künstlern und einem Musiker, kommt ursprünglich aus Wuppertal. Und die hatten in Wuppertal eine Galerie, die hieß Art Attack. Und Art Attack konnten die Wuppertaler Kinder nicht aussprechen, so erklärte mir Kurt Dahlke. Und die sagten immer Atatak. Deswegen haben die das mit Umzug nach Düsseldorf abgekürzt. Und seitdem heißt das Label Atatak. Das nur noch mal zur Einordnung auch des Labels. Wir gehen hoch. Wir tauchen jetzt ein in den Kern der Düsseldorfer Altstadt. Ich sag's noch mal, Junggesellenabschiede. Ihr guckt euch euren Nebenmann an und bleibt beieinander.
Mit diesen Worten begeben sich die Teilnehmer aus der U-Bahn-Station über die Rolltreppe hoch in die Altstadt, wo sie am nächsten Hotspot noch mehr über die Projekte von Kurt Dahlke erfahren.
Wenn ihr euch einmal umdreht, dann seht ihr die Pizzeria Lupo. Diese Stelle ist essentiell wichtig, weil ihr seht das an den 3 Tonnen, die davor aufgebaut sind. Das ist ein Screenshot aus dem Video der Band Der Plan. Das Stück heißt Alte Pizza und es gibt, glaube ich, kaum einen besseren Ort, um das Stück Alte Pizza zu hören, als genau hier.
Draußen am Bahnhof fliegt eine alte Pizza, oh, die ist lecker, die muss ich jetzt essen.
Das klingt sehr nach Neue Deutsche Welle. Der Plan bestand aus 2 bildenden Künstlern und nur einem Musiker und das Credo war, mehr Kunst in die Musik und mehr Musik in die Kunst. Das heißt, das, was wir gehört haben, ist eine Persiflage von Schlager. Und dass das später der Neuen Deutschen Welle zugeordnet wurde, das ist natürlich fatal für die Idee von Kunst, die da entstanden ist, weil dann auf einmal Leute wie Fräulein Menke Hohe Berge gesungen haben und das hatte nun keinen Kunstanspruch mehr, sondern das war kommerziell. Und das war alles andere als kommerziell von Der Plan Alte Pizza.
Die Guides Michael Wenzel und Sven-André Dreier sind lokale Musikjournalisten, die die musikalisch-kulturelle Entwicklung der Stadt seit vielen Jahren beobachten. Für ihre Recherchen haben sie mit Zeitzeugen und Musikern gesprochen und am Ende sogar ein Buch dazu veröffentlicht. Als Düsseldorfer sind sie stolz auf diese Vielfalt, die sie ihren Teilnehmern zeigen möchten.
Musik ist flüchtig, dadurch ist das die schönste Kunstform. Und trotzdem darf man Musik nicht vergessen. Auch die Gründe, warum was entstanden ist, warum ein Song so magisch ist, welche Hintergründe ein Song hat. Das ist, was wir mit unserer Stadtführung auf jeden Fall leisten. Wir verorten die Musik, wir erzählen die Hintergründe und die Geschichten.
Wir gehen weiter zum nächsten Ort und erreichen damit sozusagen die Goldgrube des Düsseldorfer Punk, den Ratinger Hof. Hier ist tatsächlich extrem viel passiert, was den Düsseldorfer Punk angeht. Wir haben gerade deutsch-amerikanische Freundschaft gehört mit Verschwende deine Jugend. Der Sänger Gabi Delgado Lopez war hier Kellner. Hier trubelte alles durcheinander. Die Kunstakademie ist ein Steinwurf von hier entfernt. Hier standen Professoren der Kunstakademie, hier standen Absolventen der Kunstakademie, aber hier standen auch die kleinen Punkies zusammen. Und jeder akzeptierte den anderen, befruchtete sogar den anderen mit dem, was er tat. Und da kamen dann auf einmal auch Leute wie Andreas Frege alias Campino. Campino war damals 15, als er hier reinging, weil er hörte, im Gratinger Hof treffen sich Punker. Und er hat noch nie vorher Punker gesehen.
Etwa 2 Stunden dauert der Rundgang, auf dem die Musikguides die 50 Jahre alte Düsseldorfer Musikgeschichte vorstellen. Zu den Teilnehmern gehören musikbegeisterte Touristen oder Düsseldorfer, die ihre Stadt aus einer anderen Perspektive kennenlernen möchten. Nicht nur die deutschen Punk-Pioniere und Vorreiter der elektronischen Musik spielen bei dem Stadtrundgang eine Rolle. Es geht auch um aktuelle Bands wie die Toten Hosen, Stabil Elite oder die Broilers.
Das Schöne ist immer, dass viele Düsseldorfer Bands sich rückbesinnen auf das, was früher war und das Ganze inhalieren und für sich wieder neu definieren. Man baut nicht notwendigerweise auf Ideen auf, aber man hat direkt ein Verständnis dafür, was Originalität sein kann und wie man sich definieren muss, um wirklich einzigartig zu sein. Und ich glaube, das ist ja das, was Düsseldorf auch in Zukunft sein wird. Immer wieder eine Originalitätsschmiede, immer wieder das Füllhorn, aus dem eben halt eine Vielfalt entsteht und das nicht jedem Trend hinterherläuft oder jeden Trend mitmacht.
Mein Kollege Murat Koyunju hat uns die musikalische Geschichte Düsseldorfs nähergebracht. Und natürlich hören wir jetzt dann auch in Musik aus Düsseldorf rein. Die ist gerade schon ganz kurz angeklungen. Das hier sind Kraftwerk mit ihrem beliebtesten Song The Model.
Take her home, that's understood.
Die französische Insel Tatiou ist 27 Hektar groß und liegt vor der französischen Normandie. Wenn Ebbe ist, dann kann man da sogar in 45 Minuten hinlaufen. Und wer noch weiterlaufen will, der kann in etwa einer Stunde ganz drumherum laufen. Und obwohl die Insel so klein ist, gibt es auf der Île Tatiou viel zu entdecken. Drei Gärten, ein Seemuseum, ein Fort, ein Naturschutzgebiet und die älteste Meeresforschungsanstalt der Welt. Zu den Sehenswürdigkeiten und kulinarischen Vorzügen der Insel kommen natürlich auch die Austern, die man mit Blick aufs Meer schlürfen sollte, wenn man sie denn mag. Peter Kaiser war auf Tatiou und hat sie probiert, aber nicht nur das, er hat sich auch in Sachen Meeresforschung schlau gemacht.
Vom Küstenstädtchen Saint-Vallahoc in der Normandie kann man zu Fuß bei Ebbe hinüber zur Insel Tatiou laufen, und zwar in 45 Minuten. Nur die Hälfte der Zeit braucht er zu einem Amphibienfahrzeug, also der an Land wie im Wasser taugliche umgebaute Fischkutter. Dann rattert es sich auf Rädern nach Tatiou. Am Quai der Wikingerinsel Tatiou, das Wort setzt sich aus dem bretonischen Hu, vom Wasser umgebenes Land, und Eigenname Tat zusammen, winkt eine junge Frau.
So, Sie sind willkommen auf der Insel Tatiou. Mein Name ist Manuela. Ich bin Führerin hier.
Manuela ist eine von 25 Mitarbeitern, die den exotischen, den maritimen und den zeitgenössischen Garten, das Seemuseum, das Fort, das Naturschutzgebiet sowie das Restaurant mit dem 9-Zimmer-Hotel den Gästen zeigen. Abends, wenn die Tagesbesucher die Insel wieder verlassen haben, geht sie an den Austerntischen in der Bucht vorbei zum Städtchen Saint-Vallahoc. Auf Tatiou leben nur wenige Menschen, denn
diese Insel ist nicht sehr groß. Sie erstreckt sich auf einer Fläche von 27 Hektar. Es ist ein Naturschutzgebiet. Es ist nur 700 Meter lang und 400 Meter breit. Es gibt viele Austernbänke überall hier. Es gibt 250 Hektar von Austernbänke. Es ist sehr wichtig hier für die Stadt Saint-Va. Saint-Va ist sehr berühmt für ihre Austern. Die Austern haben einen speziellen Geschmack. Man sagt, dass sie einen Haselnuss-Geschmack haben.
Wofür sie bis nach Paris in den Feinschmecker-Restaurants hoch gelobt und heiß begehrt seien, betont Manuela und weist den Weg. Tatiou hat eine wechselvolle, 300-jährige Geschichte. Erst war die Insel ein militärischer Stützpunkt. Im Jahr 1692 tobte hier in der Bataille von La Hogue zwischen den Franzosen und einer englisch-holländischen Koalition eine Schlacht um das wichtige Seegebiet hier. Noch heute findet man Reste dieser Schlacht. Doch Tatiou war auch eine Quarantäneinsel und
die Insel war isoliert. Und es gab hier ein Erziehungsheim für Jugendliche zwischen 1948 bis zum 1984. Jugendliche, die Probleme mit der Justiz hatten, sollten hier kommen, um eine Ausbildung zu machen. Und die Leute von Saint-Va erinnern noch an diese Epoche und sie sagen, dass wenn sie jung waren, ihre Eltern sagten sie, wenn du nicht artig bist, wirst du nach Tatiou geschickt.
Dann geht es zurück nach Saint-Vallahoc, dieses Mal zu Fuß, weil Ebbe ist. Schritt für Schritt kommt die Küste näher. Vorbei geht es an nassen Tischen, die aus der Flut aufgetaucht sind und nun in der Sonne stehen. Auf den Tischen liegen dunkle Austernsäcke. Tischkultivierung nennt man das Verfahren und natürlich lockt es, mal an den Austernsäcken zu rütteln. Die nassen, grobmaschigen Säcke, die nicht weit von Saint-Vallahoc, nahe des bretonischen Städtchens Concarneau, auf den Eisentischen liegen, sind schwer und glitschig. Bis zu 5 Jahre dauert es, bis eine Auster aus europäischen Gewässern groß genug ist, damit sie verzehrt werden kann. Noch heute erinnern sich die Austernzüchter an das Virus, das vor fast 50 Jahren alle französischen Austernbestände dahinraffte. Hilfe kam aus Japan, wo man die pazifische Auster züchtete, die nun auch in Europa heimisch wurde. Doch die neue Austernart hat Nachteile, sagt Austernzüchter Arnaud Leboncé, auch Inhaber des Restaurants L'Amiral in Concarneau, Kommissar Dupin und Krimi-Liebhabern bestens bekannt.
Où sont installés des parcs à vitres.
Der Boden ist hier für die Austernzucht sehr günstig, weil man in einem solchen Milieu auch sehr viel Plankton finden wird. Und Plankton ist die Nahrung der Austern.
Pour l'alimentation des coquillages et crustacés. L'ensemble ici de la baie est complètement recouvert d'eau.
Diese Landschaft wird sich in 6 Stunden total ändern. Es ist Ebbe und wo wir gerade stehen, wird alles mit Meerwasser bedeckt sein und natürlich auch die Austern.
Ça recouvre complètement la baie.
Geschickt öffnet nebenan Mitarbeiterin Beatrice für Kunden einige Austern. Die verzehren sie mit etwas Zitrone gleich an Ort und Stelle. Aktuell sehen sowohl die Austernliebhaber wie die Züchter mit Sorgen in die Zukunft.
Wir hatten in den letzten Jahren Probleme, besonders mit den grünen Algen hier. Auch wenn diese Bucht nicht so stark betroffen ist, weil es in der Umgebung von Penfolik ein Naturschutzgebiet gibt.
Weil das Meerwasser sich zunehmend verändert, das sie bei Flut überspült, ändert sich auch die Konsistenz des Austernfleisches, sagt Arnaud Leboncé.
Die Austern sehen milchig aus. Das liegt vermutlich an der Klimaerwärmung. Besonders im Sommer sind die Augen milchig, weil das Meerwasser wärmer ist. Und zudem weiß man auch nicht, wie der Küstenstrich sich verändern wird. Und generell, keiner weiß sowieso genau, wie stark die Klimaänderung sein wird.
Immer mehr leiden die Austernbestände unter Umweltgiften, Bakterien oder der klimawandelbedingten Versauerung der Meere, die die Austern am Schalenaufbau hindert. Doch noch hat es den Kunden heute geschmeckt. Sie haben, wie immer geraten wird, die Austern mit dem Blick auf den Atlantik geschlürft. Denn nur so sieht man nicht nur das Meer, man schmeckt es auch gleichzeitig. Die Muschel- und Austernzucht war schon früher eine wichtige Einkommensquelle in der Bretagne. Darum wurde vor 165 Jahren in Concarneau die Station Biologique gegründet. Sie ist die älteste noch heute aktive Meeresforschungsanlage der Welt.
Die Station wurde 1859 gegründet, also in der Zeit des Zweiten Französischen Kaiserreiches Napoleons III. In dieser Zeit hatten die Wissenschaftler ein großes Interesse am Plankton, sowohl in Frankreich wie in Deutschland. Alle wollten die Ersten sein, die etwas Neues dabei entdecken. In diesem Zusammenhang wurde das Marinarium gegründet.
Im Untergeschoss der 3 Stockwerke hohen, eher düsteren Station Biologique an der Nordspitze des Dörfchens Concarneau sind die Hummerlabore. Hier forscht der Meeresbiologe Lionel Fourassé sowohl an der Hummerzucht, die in unseren Tagen eine wichtige Rolle spielt, als auch an Muscheln.
Hier etwa gibt es das, was wir Borlo nennen. Das ist eine Muschelsorte. Wir wissen, dass mit der Klimaänderung der Ozean immer saurer wird. Wir beobachten hier, wie dieses Tier darauf reagiert und wie es noch weiter Kalk produzieren wird. Das zum Beispiel ist ein Forschungsthema hier.
Die klimatischen Ozeanveränderungen bringen viele Probleme mit sich, sagt Dr. Fourassé. An der Station Biologique de Concarneau stehen die weltweiten Veränderungen der Ozeane im Fokus der Forschung.
Manche Spezies tauchen erst jetzt auf, andere verschwinden zum Beispiel. Das spielt natürlich eine Rolle in der Forschung.
Auch wenn in diesem Jahr die Station das 165. Jubiläum feiert, so ist sie alles andere als verstaubt und altbacken. Steht man etwa im Besucher-Showroom Marinarium, wird man frisch und mit allen interaktiv virtuellen Raffinessen in die Meereswelt eingeführt. In den Stockwerken darüber und darunter wird Grundlagenforschung zu Stoffwechselvorgängen von marinen Organismen betrieben. Etwa von der deutschen Biologin Nalanie Schnell, die an Austern und Fischlarven forscht.
Bei Fischen ist man gerade daran, herauszufinden, inwiefern sich der Klimawandel und die Ozeanversauerung tatsächlich auf die Fische, auf die Larven auswirkt.
entstand die Station Biologique de Concarneau einst nur, um die Gaumengenüsse der Meeresfrüchteliebhaber zu sichern und zu erhöhen, so ist sie heute wichtig beim Ringen um Erkenntnisse des Meeresraums. Und natürlich, wie dem Klimawandel in den Meeren zu begegnen ist. Denn je wärmer es wird und je mehr die Meeresspiegel ansteigen, umso gefährdeter sind Inseln wie Tatihu oder die normannischen und bretonischen Küsten und mit ihnen die Austern auf ihren Tischen davor.
Peter Kaiser war auf der normannischen Insel Tatihu unterwegs. Normannische Musik gibt es jetzt von The Harp Concert. Vor 75 Jahren starb der belgische Maler James Ensor. Berühmt geworden ist der durch seine Gemälde von Masken und Skeletten. Und dieses Jahr wird in ganz Belgien an ihn erinnert. Zum Beispiel im Constant-Permeke-Museum in Jabbeke, einem kleinen Ort zwischen Ostend und Brügge. Dieses Museum ist nämlich jetzt nach langer Umbauzeit wieder eröffnet worden. Und in Knokke steht das Haus, in dem Luc Per gelebt hat. Das war ein Maler abstrakter Bilder, der in Brügge Anfang des 20. Jahrhunderts geboren wurde. Meine Kollegin Simone Hamm war dort. Besungen wurde Flandern niemals so häufig wie vom großen Chansonnier Jacques Brel. Er singt über das lebendige, bunte Brüssel mit den vielen Plätzen, über die Bourgeois, die Bürger, die sich für Gott weiß wen halten und die Nase über andere rümpfen und immer wieder über die Nordsee. Und in einem seiner bekanntesten Lieder besingt er sein flaches Land und gibt damit genau die Stimmung wieder, die flandrische Maler im Bild festhalten wollten. Wenn bei Ebbe der Strand so leer ist wie eine Wüste und nasse Westwinde, wie die Aasgeier lauern, dann kämpft mein Land, mein flaches Land.
Wanneer bij op het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land.
Ein großer Garten, eine weite Rasenfläche, ein kleiner Weiher. Ich streife durch Gräser, laufe über kleine Wege. Auf der Wiese voller Gänseblümchen liegt eine weiße Figur auf dem Rücken, die Beine ausgestreckt, die Arme unter dem Kopf verschränkt, entspannt, nackt. Diese Skulptur wollte Constant Permeke auf das Grab seiner Frau stellen. Doch die Friedhofsverwaltung griff ein. Eine Nackte unter Toten, das ginge nicht. Früher war dies der Garten des Malers und Bildhauers Constant Permeke. Er hatte sich dort ein großes, viereckiges Haus mit flachem Dach aus Backstein bauen lassen, nach eigenen Entwürfen. Er nannte es die Vier Winde. Nach seinem Tode wurde das Haus zum Museum.
There is a tendency in general, I must say, in France, but I think also more and more in Europe.
Es gibt eine allgemeine Tendenz in Flandern, aber ich denke auch mehr und mehr in Europa. Wir versuchen, die Arbeit dort zu zeigen, wo sie erdacht und realisiert wurde. Und das heißt in Flandern Kunst op zijn plaats. Ich halte das für eine sehr gute Entwicklung. Man versteht Kunst so viel besser, wenn man den Ort erlebt, an dem etwa ein Gemälde entstanden ist. Das ist eine enorme Bereicherung.
So der künstlerische Koordinator des Musée in Ostende, Joost de Klerk. Das Constant Permeke Museum und das ehemalige Luc Perre Atelier gehören zum Musée. Die Bewohner des Örtchens Jabecke unweit von Brügge lehnten die moderne Architektur des Permeke-Hauses damals ab. Sie gaben dem Haus den Namen Steinofen.
Permeke hat in den 20er Jahren ein Haus gebaut, ein radikal modernistisches Haus in einer sehr konservativen Gegend.
So sehr wie Jabeckes Einwohner die moderne Architektur des Hauses ablehnten, so sehr schätzten sie dessen Besitzer. Permeke malte mit Holzkohle, mit Öl, in gelben, braunen und zart-orangen Tönen, manchmal auch blauen, viele Aktzeichnungen, Kohle- und Holzkohlezeichnungen, Frauen in groben Umrissen, mit prallen Hintern, festen Beinen. Permeke hat Arbeiter und Bauern gemalt, stark und kraftvoll, und immer wieder Fischer, müde Fischer, die nach der Arbeit die Hände in den Schoß legen oder Pfeife rauchen, Fischersfrauen, die die Augenlider senken. Einen Bauern, der sich lang hingestreckt ausruht. Seine Hände und Füße sind überproportional groß. Einen Bettler, der seine riesige Hand ausstreckt.
Ein Maler muss mit den Füßen in der Scheiße stehen.
Ist ein Satz, der Permeke zugeschrieben wird. Also raus aus dem Atelier, hin zu den Menschen, auch wenn es regnet oder nach Fisch riecht. Permeke hat Bauern und Fischersfrauen gemocht. Sie waren wie er, Menschen aus dem Volk.
Permeke war also in erster Linie ein Modernist. Und zweitens hat er eine enorme menschliche Sensibilität entwickelt, war ein echter Humanist.
Constant Permeke, geboren 1886, gestorben 1952, gilt als wichtigster flämischer Expressionist. In den letzten Jahren haben flämische Nationalisten das immer wieder hervorgehoben, haben ihn zum Traditionalisten, zum Folkloristen, zum Maler des bäuerlichen Lebens des ländlichen Flandern gemacht. Soweit ich sehen kann, ist nichts davon wahr. Seine Sujets mögen Bauern gewesen sein. Bäuerlich ist seine Malerei nie gewesen. Constant Permeke hat stets Neues ausprobiert, neue Techniken, neue Formen. Permeke arbeitete ununterbrochen, auch während des Zweiten Weltkriegs. Die Nazis im besetzten Belgien erklärten seine Werke zu sogenannter entarteter Kunst. Bis zu seinem Tod lebte er in Jabecke, überlebte zwei seiner sechs Kinder und seine Frau. Hoffnung ist in seinen Werken immer präsent. Es gibt eine Ausnahme. Der Abschied. Als seine Frau nach schwerer Krankheit starb, malte er sie ganz in Weiß, wie sie auf ihrem Totenbett liegt. Ein Kreuz in den Händen. Daneben sitzt Permeke. Es ist eines seiner wenigen Selbstbildnisse. Fast kann man ihn nicht erkennen. Haus und Garten sind aufwendig erneuert und gerade wieder eröffnet worden. Besucher lesen unter Obstbäumen. Ein Pärchen sitzt auf einer Decke und spielt Karten. Ich trinke einen Kaffee. Und mancher geht dann auch ins Museum. Und genau so soll es sein.
C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles brûlait.
Szenenwechsel. Der Mont des Arts, der Kunstberg. Über den Dächern von Brüssel thront die Königliche Bibliothek, die KBR. Der einstige Palast von Karl von Lothringen beherbergt die Museumsräume der Bibliothek. Genau hier gibt es die Ausstellung Ensor, Inspired by Brussels, zu sehen. Hier wird des 75. Todestages des berühmtesten belgischen Malers gedacht. An einem geschichtsträchtigen Ort. Schon zu Ensors Zeiten war der Palast von Karl von Lothringen ein Museum. 1887 stellte Ensor dort mit seiner Malergruppe Les Vins aus. Und das ist das Außergewöhnliche an dieser Ausstellung. Ich stehe genau da, wo Ensor einst stand und betrachte einige der Gemälde, die er hier ausgestellt hatte. Ich kann mir wirklich vorstellen, wie er einst durch die Gänge ging, durch dieselben Fenster blickte, durch die ich jetzt schaue. Unter ihm der Grand Place. Mit erst 20 Jahren malte er eines seiner wichtigsten Werke, Les Lampistes, der Lampenputzer. Es ist ein erstaunliches Monumentalgemälde. Es zeigt keinen griechischen Gott, keinen römischen Helden, sondern einen einfachen Jungen, einen Kinderarbeiter, der die Öl- und später die Gaslampen in den Straßen warten musste. Mit dem Spachtel hat Ensor die Farbe mit sehr breiten und groben Pinseln aufgetragen. Radikal. Konzentriert blickt der Junge auf seine Lampe. Die Schirmmütze hat er tief ins Gesicht gezogen. Es liegt eine tiefe Innigkeit in diesem Gemälde. Kurator Dan van Heijsch sieht noch mehr in dem Bild.
Ensor did want to integrate something of a social critique in that painting.
In diesem Gemälde übt Ensor Sozialkritik, auch wenn sie noch sehr implizit ist. Einige Jahre später wütet er offen gegen die politische Autorität von Leopold II. Und das politische Establishment zu dieser Zeit.
Eine Zeichnung in Rot, Weiß und Blau zeigt Leopold II. Mit Krone und Monokel, wie er auf demonstrierende Arbeiter herunterschaut. Que voulez-vous? N'êtes-vous pas content? Was wollt ihr? Seid ihr nicht zufrieden? Steht unter dem Bild des bärtigen Königs geschrieben, der den Kongo, den er seinem persönlichen Besitz zurechnete, brutal ausbeutete, Kautschuk und Elfenbein rauben ließ. An die 10 Millionen Kongolesen sind laut dem amerikanischen Historiker Adam Hochschild dabei ums Leben gekommen.
Ensor himself was unexpectedly made a baron.
Ironischerweise wurde Ensor als alter Mann völlig unerwartet zum Baron ernannt und wurde so selbst Teil des belgischen Adels. Er versuchte die Verbreitung einiger seiner schockierenden Grafiken zu stoppen, die sich über die belgische Aristokratie lustig machten.
Berühmt wurde Ensor ohnehin mit etwas anderem, seinen Bildern von Masken und Skeletten. Als sie zuerst im Palast zu sehen waren, schimpfte ein Kritiker.
Ausgeburten eines kranken Geistes und eines anmaßenden Mannes, der nur auf einen Skandal aus ist.
Skandalisierte Masken heißt ein Ölgemälde. Ein maskierter Mann sitzt an einem Tisch, eine Flasche vor sich. In der geöffneten Tür steht eine Frau, ebenfalls maskiert. Zwei Skelette streiten sich um einen eingelegten Hering. Sie stehen am Meer, einer trägt eine Pelzmütze. Jeder Totenkopf hat ein Ende des Herings zwischen den Zähnen. Sie ziehen daran. In einer der seltenen erhaltenen Tonaufnahmen spricht Ensor 1929 ziemlich ironisch über diese Masken.
Melancholique, des masques scandalisés et singuliers, les douleurs des Christ tourmentés.
Melancholische, empörte Masken und die einzigartigen Schmerzen des gequälten Christus können mir so einiges erzählen.
Ostende. Hier wurde James Ensor 1860 geboren. Seine Eltern besaßen einen Laden, in dem es Muscheln, Masken, Chinoiserien zu kaufen gab. Inspiration für Ensors Gemälde, sowie auch das Meer, das Strandleben. Auch seine Tante Mimi besaß einen Souvenirladen. Hier lebte Enzo bis zu seinem Tod. Seit 1952 ist ihm ein Museum gewidmet. Über eine schmale Treppe mit rotem Läufer gelange ich ins Obergeschoss. Zwischen Sofas und Stühlen entdecke ich an den Wänden kleine Bilder von Enzor, eine Kopie des berühmten Monumentalgemäldes »Der Einzug Christi in Brüssel«, ein sehr bunter Triumphzug, eine Mischung aus Karnevalsumzug und Parade und zugleich eine parodistische Anspielung auf das ikonische Rubensbildnis. Radierungen, Fotografien, ein Harmonium. Enzor hat begeistert musiziert. Und komponiert, etwa Walzer.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie.
Ein paar Kilometer weiter nach Osten liegt Knocke. Ich stehe vor einem unscheinbaren Reihenhaus. Das Einzige, was mir auffällt, ist, dass es ein Flachdach hat. Als ich eintrete, bin ich überrascht. Überall Licht, Oberlichter, weiße Wände, weißes Treppenhaus. Bodentiefe Fenster geben den Blick frei auf den Garten mit einer großen Kiefer. Das ideale Ambiente für die klar strukturierten Bilder des Malers Luc Perre. Perre, 1916 in Brügge geboren, kam vom Expressionismus, reduzierte seine Malerei immer mehr, wurde zum abstrakten Maler. Perre gilt als Meister der Vertikale. Rote, blaue, gelbe Linien und Flächen bestimmen seine Bilder. Doch sie wirken nicht statisch. Da ist immer ein Lichtspiel, eine Bewegung. Während des Zweiten Weltkriegs zog sich Perre völlig zurück, malte aber weiter. 1941 hatte er eine große Ausstellung in Brüssel.
Es ist, als ob der Krieg nicht existiert, als ob Kunst etwas vom wirklichen Leben Getrenntes ist. Das ist schon ziemlich erstaunlich.
Erzählt Joost de Klerk, der sich auch um die Jenny und Luc Perre Stiftung kümmert. Und dann holte der Krieg Luc Perre doch ein. Sein Bruder kommt in deutsche Kriegsgefangenschaft. Seine findigen Eltern üben sanften Druck auf Luc Perre aus.
Sie baten ihn, einige Werke an die deutsche Militärbesatzung zu übergeben. So sollte der Bruder freikommen. Und tatsächlich, es funktionierte. Das ist eine sehr schöne Geschichte, denn die Arbeit von Perre ist nicht unbedingt das, was in jener Zeit in Deutschland angesagt war.
So manches, was offiziell als entartete Kunst galt, war etwa in der Kunstsammlung des Propagandaministers Joseph Goebbels wohl gelitten. Nach dem Krieg reiste Perre viel. Am nachhaltigsten haben ihn seine Reisen in den Kongo beeinflusst.
Im Kongo entdeckte er die Schönheit der Farben und wie die Farbe sich in den Raum hineinbewegt. Farbe, Bewegung, Raum, das sind die drei zentralen Themen im gesamten Werk von Luc Perre. Es gibt nie völlige Stille, da ist immer Bewegung in diesem Raum.
Und wirklich, je länger ich das rein abstrakte Bild betrachte, desto mehr erkenne ich. Ich sehe die bunten Gewänder der Tanzenden, das flirrende Licht. Dann gehe ich durch den Garten in das Hinterhaus. Hier haben die Perres gelebt. Schlichte Eleganz, Holzböden. Die Farben Weiß und Blau dominieren. An den Wänden, in den Bildern und auch im Mobiliar, im Blau der Sesselbezüge. Leise Musik erklingt. Ich trete in einen kleinen, völlig verspiegelten Raum und weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Überall schwarze und weiße Linien, die nicht enden wollen. Ob ich nach unten oder oben gucke, die Linien scheinen grenzenlos zu sein. Wie die Drahtseile eines Fahrstuhls, die ins Unendliche führen. Verwirrend und beruhigend zugleich. Für mich ein Höhepunkt bei meinem kleinen Streifzug durch die Kunstwelt Flanderns.
Meine Kollegin Simone Hamm hat sich gleich drei flandrische Maler und deren Geschichte angeschaut. Und wenn Sie die Enzo-Ausstellung in Brüssel noch sehen wollen, muss ich sagen, hopp hopp, die gibt's nämlich nur noch bis zum 2.6. zu sehen. Ich setze mich jetzt zwar nicht in einen Zug nach Brüssel, aber unsere Zeit beim Sonntagsspaziergang ist jetzt trotzdem zu Ende. Wenn Sie mir was zu sagen haben, dann schreiben Sie mich doch gerne an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Ich bin Laura Kingston und sag adieu. In and out, let's see with you, sailing under the rain. The only color of my blues is made of dust and sand. Drifting. Every day the same. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time until I found you.